Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Leserinnen, liebe Leser, herzlich willkommen bei der Juni-Episode unseres Podcasts Datum Kosmos. Ich darf Sie diesmal zu einer speziellen Folge begrüßen. Speziell ist jeder Kosmos, mögen geneigte Hörerinnen und Hörer einwenden, und es steht mir fern, hier zu widersprechen. Diesmal ist er aber tatsächlich besonders in Form wie in Inhalt. Warum? Für die aktuelle Datumausgabe haben wir mit einem Dutzend Ärztinnen und Ärzten gesprochen. Jung wie alt, aus ganz Österreich, Gynäkologinnen, Anästhesistinnen, Unfallchirurgen, Hausärzte. Wir haben sie gefragt, wie sieht ihre Arbeitsrealität aus? Wie gehen sie um mit Corona, mit googelnden Patienten, mit eigenen Fehlern und dem Zwei-Klassensystem? Wie mit dem Tod und wie mit sich selber? Sie haben uns Antworten gegeben unter dem Schutz der Anonymität. Das alles können Sie im aktuellen Datum nachlesen, und deshalb ist diese Episode besonders im Folgenden hören. Nämlich lesen Autorinnen und Autoren des Datums die Titelgeschichte. Sie werden diesmal im Hintergrund weder den Redaktions- und IG-Bellen hören, noch die Arbeiterinnen und Arbeiter auf der Straße vor unserer Redaktion, denn die Autorinnen und Autoren haben dieses Manuskript eingelesen jeweils zu Hause. Das heißt, lassen Sie sich bitte von deren jeweiligen Hintergrundgeräuschen nicht irritieren, sondern im besten Fall überraschen. Mein Name ist Stefan Apfel und ich wünsche Ihnen viel Hörvergnügen.
Das Thema des Monats.
Unser Beruf ist nicht gesund. Wie gehen Ärztinnen und Ärzte mit Fehlern um und wie mit Corona? Wie mit fordernden Patienten und dem ersten Toten? 12 Medizinerinnen und Mediziner erzählen anonym aus ihrer Praxis.
Würden Sie sich noch einmal für das Medizinstudium entscheiden?
Gynäkologin, 51, Praxis, Stadt. Nein, würde ich nicht. Mit dem Wissen und der Lebenserfahrung, die ich jetzt habe, würde ich meine Sachen packen und in Norwegen Schafbäuerin werden. Oder ich würde Medizin studieren, aber als Mann und ein anderes Fach wählen. Als Frau und Mutter würde ich mir das sicher nicht nochmal antun. Das liegt jetzt nicht unbedingt an der Medizin, sondern an den Umständen.
Unfallchirurg, 54, Krankenhaus, Stadt. Für mich ist es immer noch stimmig. Aber ich war zum Beispiel nicht unfroh, dass meine Tochter ein anderes Studium gewählt hat. Ich kann mich erinnern, dass es bei Nachtdiensten am Anfang meiner Karriere noch völlig normal war, am nächsten Tag bis 17 oder 18 Uhr weiterzuarbeiten. Da muss man einfach sagen, wenn dir etwas anderes ansatzweise gleich gut gefällt, wähle nicht die Medizin.
Internistin, 62, Krankenhaus, Stadt. Also wenn ich den Aufnahmetest nicht machen müsste, schon. Der Job ist mein Leben. Ich wollte Ärztin werden, seit ich ein Kind bin. Und eigentlich weiß ich nicht, warum.
Hausärztin, 41, Praxis, Land. Ich habe schon in der Volksschule einen Aufsatz mit dem Titel »Ich werde Kinderärztin« geschrieben. Medizin ist ein herrlicher Beruf, es gibt nichts Schöneres. Pfarrer wäre noch cool gewesen, aber nur, wenn ich auch wirklich Pfarrerin sein könnte. Allgemeinarzt sein, Landarzt sein, ich liebe das. Ich nähe Wunden zusammen, erkläre den Mamas, wie sie ihre Kinder füttern sollen, schimpfe gerne mit den Bauern und sage ihnen, sie müssen ihre Bluthochdrucktabletten nehmen. Ich mag es, im Ordinationskammerl ihren Problemen zuzuhören. Die kommen ja nicht nur zu dir und sagen, mir tut der Finger weh, sondern auch, mein Mann ist so deppert, das ist unfassbar. Das Aussteigen aus dem Auto mit diesem Köfferchen in der Hand, das hat für mich irrsinnige Dr. Quinn-Leidenschaft.
Turnusärztin, 30, Krankenhaus, Land. Nein, ich bin sehr enttäuscht vom Gesundheitssystem, von der Ausbildung, von den Systemerhaltungs- und Routinetätigkeiten, die ich mache. Das Beste an meinem Job sind meine Jobaussichten. Und der Verdienst ist natürlich auch nicht schlecht. Aber die Lebensqualität leidet extrem darunter. Das, was mich am meisten belastet, ist das Gefühl, nichts Sinnvolles zu tun. Das gerade als Ärztin sagen zu müssen, ist traurig. Wir haben weniger Zeit mit den Menschen als mit den Geräten, die wir bedienen.
Hausarzt 73, Praxis, Land. Also im Vergleich zu meinem Studium, damals hat sich mittlerweile viel verändert. Ob durch den Aufnahmetest die Engagiertesten, die Begabtesten, die Fähigsten für einen Beruf ausgewählt werden, bei dem es auch viel um menschliche Beziehungen geht, können nicht einmal die Testdesigner beantworten. Wenn ich meine Arbeit betrachte, kann ich mir gar nichts anderes vorstellen als diesen Beruf.
Notarzt 50, Praxis, Land. Arzt ist ein Beruf, der nur dann gut gelebt werden kann, wenn er auch Berufung ist. Ich glaube, dass man der Persönlichkeitsentwicklung im Studium mehr Raum geben müsste. Das Ganze ist getaktet, zack, 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 zack. Da bräuchte es mehr Freiheit, um zu sehen, wie entwickle ich mich? Wie baue ich mir ein ethisches und gedankliches Fundament, auf dem ich als Arzt agieren kann?
Anästhesistin 45, Krankenhaus, Land. Um den Test zu bestehen, braucht man Biss und Willen. Ich glaube nicht, dass ich mir das angetan hätte. Und die Menschen, die den schaffen, das sind nicht automatisch die besseren Mediziner.
Unfallchirurg 36, Krankenhaus, Stadt. Für mich war immer klar, dass ich Arzt werden will. Es macht mir auch wirklich sehr, sehr, sehr Spaß. Aber während der Ausbildung war ich teilweise mit den Nerven so am Ende, dass ich mich zu Hause am liebsten in die Embryonalstellung verkrochen hätte und fast geweint habe. Es ist so viel auf einmal, damit kann man wirklich nur schwer umgehen. Man kommt dann zurecht, weil man Arbeitskollegen hat, an die man sich halten kann. Aber die Verantwortung, die man trägt, ist am Anfang nicht leicht. Du musst jede Minute eine Entscheidung treffen, die das Leben deines Gegenübers beeinflussen könnte. Mit dem geht man schlafen und mit dem wacht man auf.
Welche Patientenerfahrung war besonders prägend für Sie?
Meine erste wirkliche Tätigkeit als Ärztin in Ausbildung war auf einer Onkologiestation, wo in einem Dienst oft mehrere Patienten verstorben sind. Ich weiß noch, wie ehrfürchtig ich vor dieser toten Person gestanden bin. Der Mann wurde von den Schwestern in ein Kammerl geschoben, wo ich dieses Nulllinien-EKG schreiben musste, damit ich seinen Tod offiziell bestätige. Ich bin da mit ihm gestanden und habe geweint. Nicht, weil er gestorben ist, sondern weil ich mir einfach gedacht habe, so schnell kann es gehen. Am Nachmittag habe ich ihm die Infusion angehängt, mit ihm geplaudert und dann stirbt er einfach. Es sind dann dort sehr viele Patienten verstorben und man merkt, wie schnell man sich an Sterben gewöhnt.
Die 4-jährige Tochter meiner Schulkollegin hat frische Bauernmilch getrunken und ein sogenanntes hämolytisch-uremäisches Syndrom bekommen, an dem man normalerweise nicht verstirbt. Am nächsten Tag in der Früh hat mich mein Chef zu sich gerufen und meinte, sie hat nur noch Pfötchenstellung und ganz kleine Pupillen. Als ich auf dem Weg zu ihr um die Ecke gebogen bin, kam mir genau meine Schulkollegin entgegen. Wir haben uns angesehen und sie hat genau gewusst, was ich ihr jetzt sagen werde. Wir sind uns in die Arme gefallen und gemeinsam auf die Station gegangen. Die Ärzte reanimieren so lange, bis die Mama selber sagen kann, bitte hört jetzt auf. Das hat sie dann auch ganz klar gesagt. Das ist heute noch in mir drin, weil es mir einfach leid tut, dass wir die Kleine verloren haben. Ich habe noch ein paar Mal mit der Mutter telefoniert. Sie hat noch ein Kind bekommen.
Es gab einen Fall, der mich besonders geprägt und mitgenommen hat. Eine schwangere Frau, die ihr Kind in einer Woche geboren hat, wo das Kind nicht lebensfähig war. Ich habe dann wirklich im Dienst angefangen zu weinen und musste aus dem Raum gehen. Ich habe mich hingesetzt und versucht, mich zu fangen. Danach konnte ich noch mit den anderen Ärzten reden. Das war wichtig. Die haben mir gesagt, es gibt Sachen, die nehmen dich mit und das ist auch in Ordnung.
Meine erste Erfahrung als Formulant war eine Patientenuntersuchung bei einem Diabetiker. Als wir ihm den Socken ausgezogen haben, ist eine Zehe rausgefallen. Ich hatte Panik, dass ich ihn durchs Ausziehen verletzt habe. Eine erfahrene Krankenschwester hat mich sofort beruhigt, mit einer Pinzette an diesen Knochenstumpf gezogen und zum Patienten gesagt, spieren Sie das! Und der Patient hat gesagt, was soll ich denn spieren? Da habe ich gemerkt, das war jetzt eigentlich gar nicht so schlimm.
Welche Beziehung haben Sie zu Ihrem Patienten?
Wir Ärzte haben eine gewisse Tendenz, uns hinter Messwerten zu verschanzen. Ich würde mir wünschen, dass der Anamnese, also der körperlichen Untersuchung und dem Einfühlen in den Patienten mehr Raum eingeräumt wird, beraten, begleiten und das Individuum immer in seiner Gesamtsituation sehen. Ich bin in dem Ort, wo ich praktiziere, geboren, aufgewachsen. Die Leute, die zu mir kommen, kannten mich schon als Kind oder ich kannte sie schon als Kind. Das Wichtigste, was man den Leuten geben muss, ist Verlässlichkeit. Wir sind ein bisschen wie Bergführer. Wir begleiten euch durch Seuchen, Unwetter, durch all die persönlichen Krisen. Ob die Straße zu ist, alles rundherum zusammenbricht, der Doktor ist im Tal.
Kinderärztin 50, Praxis Stadt. Die Arbeit in einer Kinderarztpraxis ist sicher ganz anders als im Krankenhaus. Es geht bei mir um Prävention, um Beratung. Es geht aber auch um soziale Fragen mit den Eltern, also darum zum Beispiel Zähneputzen oder Handykonsum zu besprechen. In Wien gibt es im Kinderbereich mittlerweile mehr Wahlarzt als Kassenpraxen. Einerseits macht man dort die Preisgestaltung selber und das ist jetzt gemein, wenn ich das so sage, aber man hat die einfacheren Patienten. Wir bekommen dafür immer sozial bedürftigere Leute.
Wir Anästhesisten sehen die Patienten einmal in der Ambulanz und dann im OP. Manche Patienten sehe ich das erste und einzige Mal nach der Narkose. Wir bekommen fast nie Dank von den Patienten. Konfekt und Weinflaschen, den bekommen die Chirurgen, aber nicht wir.
Ich wollte einen sinnvollen Job, um Menschen zu helfen und nicht vom Computer zu landen. Nichts davon ist mir gelungen. In der Medizin wendet sich in meinem Verständnis vieles zum Schlechten. Wir überlegen uns nicht, was die beste Therapie sein könnte, um dieser Person zu helfen. Stattdessen heißt es, haben wir eh nichts übersehen? Haben wir die maximale Diagnostik beim Schnupfen angewendet? Es könnte, übertrieben gesprochen, ja auch ein Gehirntumor sein. Es geht nur darum, einer Anzeige zu entkommen. Das ist Absicherungsmedizin.
Wir nehmen schon manchmal Trinkgeld oder Geschenke von Patienten an. Dieses Bestochenwerden ist alltäglich. Ich bin überzeugt, dass es verboten ist, aber nachdem diese Beziehung nicht nur eine geschäftliche, sondern auch eine menschliche ist, passieren solche Sachen einfach. Das letzte Mal hat meine Angestellte ein Kuvert mit 100 Euro am Schreibtisch gefunden. Das teilen sich dann die Angestellten untereinander auf.
Plastische Chirurgin, 40, Praxis, Stadt. Wenn man eine gewisse Basis der Zwischenmenschlichkeit hat, sich Zeit nimmt und auf Ansprüche eingeht, fühlen sich die meisten Patienten wahnsinnig gut aufgehoben. Es ist ein Privileg, wenn du das den Patienten geben kannst. Das geht in einer Kassenpraxis weniger, in der Klinik fast gar nicht. Aber in einer Wahlarztpraxis schon, wo der Patient, blöd gesagt, zahlt, damit er mit dir reden kann.
Dem Patienten das Gefühl zu geben, dass er jetzt in diesem Moment wichtig ist, können viele nicht. Dieses Reinrennen ins Zimmer, irgendwelche Befunde hinknallen und wieder rausrennen, ist natürlich auch ein Zeichen von Zeitmangel und Überforderung. Ich kann nicht von jedem verlangen, dass er ein einfühlsames Gespräch führt. Aber es ist ganz wichtig, dass man im Team weiß, wer das kann. Ich glaube, es gibt keinen Patienten, dem man die Wahrheit nicht zumuten kann, auch bei Kindern. Sie gehen mit Wahrheit und mit Sterben so unglaublich um. Die haben da einen anderen Zugang.
Meine kleinen Patienten werden alle gleich behandelt, weil ich meine kleinen Patienten liebe. Bei den Erwachsenen hat es nur einmal eine Situation gegeben, in der ich jemanden die Tür gewiesen habe. Wahlarzt zu sein, hätte für mich einen komischen Beigeschmack. Gerade als Kinderarzt. Man kann sich denken, was für eine Klientel da kommt. Das bin ich nicht.
Meine eigene Krankheitsgeschichte hat mich härter werden lassen. Ich hatte selbst Brustkrebs und war eine gute Patientin. Ich habe alles getan, was die mir gesagt haben, ohne mich umzuschauen. Ich habe dadurch gelernt, dass man eine Krankheit akzeptieren kann, dass sie dir eine Brust wegschneiden können und es vollkommen wurscht ist. Hauptsache, du überlebst. Es ist etwas anderes, wenn man Leuten sagen muss, dass sie sterben müssen. Aber wenn jemand sagt, ich kann die Chemo nicht machen, da gehen mir ja die Haare aus, habe ich dafür kein Verständnis mehr. Es hat auch Vorteile, weil es mir nicht so nahe geht, wenn jemand vor mir sitzt und weint, weil ihm die Brust abgenommen werden soll. Da denke ich mir dann, was weinst du von mir?
Wie hat Corona Ihre Arbeit verändert?
Während Corona sind die Ambulanzen und Praxen leer gewesen. Wo waren plötzlich Schnupfen, Husten, Heiserkeit?
Wir hatten eine Triage. Vor dem Spital hat also ein Arzt selektioniert, ob jemand raufkommt oder zum Kassenarzt geschickt wird. Das hat die Arbeit extrem angenehm gestaltet und es wäre wünschenswert, wenn das im Vorfeld immer so passieren würde.
Fast alle, die keine Corona-Patienten waren, wurden weitergeschickt. Wir hatten im ganzen Krankenhaus keine Planoperationen mehr. Ab und zu haben sich noch ein paar werdende Mütter auf unsere Geburtshilfe verirrt oder es gab Akuteingriffe wie Blinddarmoperationen. Am Anfang hatten einige Kollegen Kontakt mit Covid-Patienten. Bei denen hat man aber erst später herausgefunden, dass sie positiv waren. Sie waren dann 2 Wochen in Quarantäne. Mitte März haben wir dann einen Schwung an Patienten bekommen und wir haben die Anzahl der Intensivplätze verdoppelt, aber es waren nie alle Betten belegt. Wir hatten noch nie das Gefühl, es werden immer mehr. Es gab Ängste, dass wir zu wenig Schutzausrüstung haben könnten, aber bis jetzt haben wir immer alles ausreichend und rechtzeitig bekommen. Demnach hätte es eigentlich wirklich schlimmer sein können. Ich habe jetzt weniger Angst als am Anfang, weil ich mir eigentlich besser vorstellen kann jetzt, wie das Arbeiten unter diesen Umständen funktioniert. Ich fühle mich ausreichend geschützt. Bis jetzt ist niemand von uns krank geworden, weil wir die Schutzausrüstung nützen und das beruhigt.
Wir mussten die Praxis zusperren. Gerade ästhetische Behandlungen, die wir neben Wiederherstellungschirurgie machen, sind etwas, das nicht so gut zu einer Pandemie passt. Plastische Chirurgen haben sich österreichweit ausgetauscht und beschlossen, dass man keine ästhetischen Behandlungen anbieten soll. Die, die es trotzdem gemacht haben, hat man ein bisschen an den Pranger gestellt.
Prinzipiell habe ich viel weniger Arbeit. Wir hatten keinen Patientenverkehr, außer Notfälle wie Schwangere mit Blutungen.
Man musste halt alles über das Telefon machen. Letztlich gab es nicht nur Corona-Kranke, sondern auch andere Krankheiten. Und das hat einen Rückstau gebildet. Ich bin in einem Alter, in dem ich selbst definitiv zur Risikogruppe gehöre. Und wenn ich sehe, dass hunderte Ärzte in Italien und ein Hausarzt in Niederösterreich gestorben sind, dann ist das nicht nur ein verschärfter Routinebetrieb, sondern auch Betroffenheit.
Corona kommt uns letztendlich auch zu Hilfe, weil man in den letzten Jahren schon den Eindruck hatte, dass uns viele für überbezahlte Schnösel halten, die hier drinnen nur pennen. Jetzt sieht man, was das Gesundheitswesen und die Leute, die darin tätig sind, tun. Auf einmal bekommt das wieder eine Wertigkeit.
Wie oft passieren Fehler und wie gehen Sie damit um?
Dass man irgendwas übersieht, ist menschlich und normal. Es geht anders nicht. Zum Großteil sind es zum Glück Sachen, die null Konsequenz haben, weil sie auch ohne Behandlung ausheilen.
Fehler passieren dauernd. Du triffst deine Entscheidungen unter Druck. Je größer die Effizienz ist, umso größer die Fehlerwahrscheinlichkeit. Es gibt nur 3 Sachen, bei denen ich sofort eingreifen muss und da bin ich gar nicht Arzt, sondern Ersthelfer. Reanimieren, stabile Seitenlage und Druckverband. Ansonsten glaube ich, dass sich in der Medizin eine gewisse Langsamkeit eignet. Wenn der Patient stabil ist, beobachte ihn. Aber greif nicht ein. Sonst musst du danach rechtfertigen, warum du es gemacht hast. Greif erst ein, wenn der Patient instabil wird. Dann wirst du es machen müssen.
Grobe Fehler in dem Sinne, dass nicht lege artis gearbeitet wird, sind extrem selten. Ansonsten glaube ich, dass es die falsche Diktion ist, von Fehlern zu sprechen. Es gibt Chirurgen, die können besser rekonstruieren als andere. Das ist nicht fehlerhaft, nur das Ergebnis ist unterschiedlich. Das liegt häufig an der fehlenden Frequenz, weil du bestimmte Techniken nicht ausreichend lernen konntest. Heute sind für eine 6-jährige Ausbildungszeit 240 Eingriffe gefordert. Ich habe einmal in der Wintersaison in einem Skiort gearbeitet und habe in der kurzen Zeit 240 Operationen gemacht.
Das Heilendste ist überhaupt das Röntgen. Das macht man wegen jedem Schaß, nur um den Leuten sagen zu können, es ist nichts passiert. Die meisten sind da schon zufrieden. Ich würde behaupten, 70% oder 60% der Röntgenuntersuchungen, die ich veranlasse, sind vollkommen unnötig. Oft macht man es nur, weil man sich als Arzt absichern muss. Damit ich danach sagen kann, zu dem Zeitpunkt, wo er bei mir war, war alles in Ordnung. Es kommen amerikanische Verhältnisse auf uns zu.
Wenn ich mich traue, den Oberarzt anzurufen und zu sagen, ich habe einen Patienten das und das gesehen, ich würde das und das machen und er dem zustimmt, dann schreibe ich seinen Namen dazu. Das wird aber je nach Abteilung unterschiedlich gehandhabt. Manche Oberärzte sagen, ruf mich auf keinen Fall in der Nacht an.
Haben sich die Erwartungen der Patienten im Vergleich zu früher verändert?
Ganz ehrlich, viele würden Ihnen jetzt antworten, ja, sie sind größer geworden. Und ich sage nein, aber ich glaube, dass die Bedürftigkeit gestiegen ist. Bei mir ist es so, dass ich bin oft die Erklärerin für Sachen wie zum Beispiel Handynutzung. Und das macht mich verrückt. Wir haben Zweijährige, die, stellen Sie sich das mal vor, jeden Tag 6 Stunden YouTube-Videos schauen. Wir sehen jeden Tag Kinder, die eine Sprachentwicklungsverzögerung haben. Ganz einfach deswegen, weil die Eltern zu wenig mit ihnen reden. Und man muss aufpassen, dass man in so einem Fall nicht in eine bevormundende Rolle gerät. Zum Beispiel eine Kollegin von mir leert zum Beispiel jedes Saftfläschchen aus. Und da denke ich mir schon oft, dass wir können den Leuten ja auch nicht alles sagen. Aber bei vielen Patienten fehlt es einfach an den Basics. Die wissen nicht einmal, dass sie ihren Kindern die Zähne putzen müssen.
Ja, leider. Die Patienten werden immer fordernder. Man ist nicht mehr der Arzt, der den Leuten hilft. Man ist eher wie ein Angestellter im Supermarkt. Viele kommen mit der Einstellung, oh ja, ich hätte jetzt gerne einen R und das und das und das. Sie sind die Kunden und die Kunden sind Könige. Wir sind die Dienstleister und haben das zu erledigen, was die Patienten wollen.
Natürlich kommen Patienten mit Sachen, die komplett irrelevant sind. Aber für sie ist das relevant. Ich muss mich da oft selbst am Krawattel nehmen. Und wenn ich symbolisch schon die Augen verdrehe, sage ich mir, der hat jetzt auch das Recht darauf. Eine Frau mit Ziehen im rechten Zeigefinger meint vielleicht, das ist multiple Sklerose oder ein Hirntumor. Schuld daran ist nicht das System, sondern unser Familiengefüge. Früher haben Oma und Opa im Haus gewohnt, mehrere Generationen in einem Verbund. Wenn das Kind Durchfall hatte, ist man zu Oma gegangen und die wusste, wir kochen nur Reis und es trinkt mehr. So hat man einen Hausverstand bekommen. Heute gibt es das nicht mehr.
Wir sind das am häufigsten beklagte Fach, weil es für die meisten Menschen so schwer ist zu begreifen, dass man nach einem Unfall vielleicht nicht mehr alles kann. Das ist aber nicht die Schuld des Arztes, weil der etwas vergeigt hat. Es gibt einfach Verletzungen, die nur zum Teil wiederhergestellt werden können.
Die Patienten lesen viel mehr. Durch Internet und Dr. Google kommen sie mit mehr Info zu dir. Gerade ästhetische Patienten schauen viele Videos von ihren Operationen auf YouTube an. Das bringt genau gar nichts. Internet und Patienten ist oft eine blöde Kombination.
Ich tue mir natürlich leichter, wenn das Gegenüber sagt, wo es steht und was akzeptabel ist. Es ist total wichtig, dass die Leute kapieren, was ich ihnen sage. Aber ich kann nicht Türkisch, Arabisch, Pashto und Hindi lernen. Da müssen dann die Leute auch anfangen, Deutsch zu lernen. Wir hatten kürzlich die Situation, dass wir zu einem akuten Einsatz im arabischstämmigen Milieu gekommen sind. Es gab fast eine Schlägerei, als ich versucht habe, die Patientin zu untersuchen. Da ist es natürlich schwer, situationsadäquat zu reagieren. Jeden kannst du nicht begreifen.
Die Erwartungshaltung war, als ich vor 40 Jahren angefangen habe, dieselbe wie heute. Früher haben sie den Nachbarn gefragt, heute schauen sie im Internet nach. Es gibt ein paar Patienten, die versorgt, aufgeklärt, informiert werden wollen und dann selbst entscheiden. Was gleich geblieben ist, ist die Erwartung, ernst genommen zu werden.
Viele kommen und sagen, ich bin Kunde und ich möchte, dass der Abszess, den ich seit 4 Tagen habe, jetzt sofort mitten in der Nacht behandelt wird. Ich kenne dieses Fordernde und verstehe es auch, aber der Gesundheitssektor ist halt kein Servicebereich.
Ja, wir werden immer mehr zu reinen Dienstleistern. Das tut oft weh, weil man sich wirklich bemüht und versucht, empathisch auf Patienten einzugehen. Und dann hört man, sie sollen nicht das und das machen, sondern ich will das. Wenn man sie darauf hinweist, dass das vielleicht nicht das Beste ist, bekommt man zu hören, dass sie uns zahlen und wir das Medikament gefälligst aufschreiben sollen. Ich glaube, das ist eine generelle Gesellschaftsveränderung. Man zahlt für eine Leistung und wenn man zahlt, schafft man an. Umgekehrt werden sicher auch Patienten abgefertigt. Aber am freien Markt der Ärzte wird ja mittlerweile jeder und jede Praxis online bewertet. Die Patienten merken, wenn sie nur fürs Finanzielle hergenommen werden. Das liest man dann auch in den Bewertungen.
Auf der einen Seite ist es gut, wenn Patienten vorinformiert sind und eine bessere Bildung haben. Aber dann gibt es die, die schon wissen, welche Therapie sie haben wollen. Das ist aber oft kompletter Nonsens. Denen sage ich dann schon, Glauben Sie, ich studiere 20 Jahre, nur damit Sie einmal googeln und mir sagen, was Sie wollen? Man geht schon darauf ein, aber wirkt es ab. Ganz schlimm ist es außerdem, wenn Asylwerber keinen Begriff für eine Erkrankung haben. Oft wissen sie nicht mal mit Übersetzer, was Krebs ist. Dann musst du kindergartenmäßig anfangen und sagen, da gibt es kleine Teile im Körper, die ganz schnell wachsen und andere Organe anfressen.
Wie gehen Sie mit Belastung um?
Wenn man sich alles zu Herzen nimmt, was im Spital passiert, dann geht man in kürzester Zeit unter. Das hört sich jetzt schlimm an, aber für mich ist das oft absichtlich nicht der Herr Meier, sondern die Hüfte oder das Knie. Das ist eine gewisse Distanz, die man auch einhalten soll. Sonst wird man verrückt oder depressiv. Das Wichtigste sind die Familie und Freunde. Ich kann verstehen, dass Leute, die das nicht haben, in den Alkoholismus abdriften. Gesund ist unser Beruf nicht. Das weiß jeder und das muss man akzeptieren. Wenn man einen 24-Stunden-Dienst hat, kann man sich manchmal kurz hinlegen, was eher die Ausnahme ist. Aber das ist nie wie ein Schlaf zu Hause. Wenn Sie mich dann um 3 Uhr in der Früh anrufen, bekomme ich teilweise so ein Herzrasen, dass ich noch eine Minute im Bett liegen bleibe und mir denke, hoffentlich reiße ich jetzt keinen Herzkasperl auf.
Jeden zweiten 25-Stunden-Dienst arbeite ich durch. Mir fehlt dann auch oft die Zeit zu denken. Das ist nur noch Abarbeiten. Genau das, was ich nicht wollte. Wenn ich am nächsten Tag nach Hause komme, bin ich nicht müde, ich bin erschöpft. Am Ende. Mir hilft Sport und wir haben auch Supervisionsangebote, die ich in Anspruch nehme. Und mir hilft auch zu wissen, dass meine Zeit im Krankenhaus ein Ablaufdatum hat.
Das Belastendste an meinem Job ist, dass meine Patienten oft keine Therapien wie Physiotherapie oder Logopädie bekommen und dass voll finanzierte Plätze einfach fehlen. Ich weiß dann, ich lasse solche Kinder teilweise verkommen. Zum Beispiel, wenn jemand mit 4 Jahren immer noch nicht redet und ich bekomme den einfach in kein Ambulatorium für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen rein. Die sind nämlich seit Jahren voll. Und daraus habe ich den Schluss gezogen, dass man in diesem Beruf irgendwann einfach Dinge als schicksalshaft ansehen muss. Und gerade auf der Onkologie zum Beispiel, wenn jemand mit einem krebskranken Kind kommt. Natürlich merkt auch meine Familie, natürlich merken auch meine Freunde, dass das eine Belastung ist. Und ich rede dann immer ganz viel mit ihnen darüber. Ich nenne das meine Supervision zu Hause. Und ich habe inzwischen auch einen medizinisch sehr kompetenten Partner.
Du brauchst eine gewisse Distanz, aber du darfst auch nicht abstumpfen. Und du musst auch bereit sein, ein Stückchen mitzugehen, auch einmal eine Hand zu halten und eine Träne zu trocknen. Und da wird dir die Hand natürlich nass. Was du dir auch klar machen musst, das, was du siehst, ist Leben. Der Beruf konfrontiert dich sehr klar mit der Endlichkeit des Lebens, mit der Möglichkeit des Leidens. Mit dem musst du umgehen.
Ich finde es nicht belastend. Sicher ist es nicht fein, wenn man jemandem sagen muss, dass er einen Krebs hat, den er nicht überleben wird oder der wiedergekommen ist. Aber ich mache es so oft, dass es ganz selten unangenehm für mich ist. Auch wenn es natürlich nicht immer so gut läuft. Die Leute sind verzweifelt, schreien mich an. Das gibt es oft, aber dadurch ist es eben auch wieder Routine. Ganz nahe geht es mir, wenn ich als Überbringer der schlechten Botschaft zum Feind werde. Ich kann ja nichts dafür, dass sie krank sind. Aber das ist halt so. Emotional binde ich mich nicht. Das kann ich. Das bin ich. Ich kann auch mitweinen, wenn es jemandem zu Herzen geht. Aber das ist danach vorbei. Das ist nichts, was ich mit nach Hause nehme.
Man muss schon einiges wegstecken. Das ist natürlich nicht lustig. Gerade in der Gynäkologie, wo es Kinder gibt, die versterben. Einer Frau 4 Wochen vor dem Geburtstermin mitzuteilen, dass ihr Kind jetzt im Bauch verstorben ist, das ist Leid. Das ist etwas, das ich nie vergessen werde, diesen Schrei. Das kann man schwer beschreiben. Ich glaube, es gibt wenige Sachen, die einen so mitnehmen. Und mit eigener Familie ist es dann sowieso ein Wahnsinn. Ich habe zu arbeiten begonnen, als meine Kinder im Kindergartenalter waren. Ich hatte 8-9 Nachtdienste im Monat und musste danach oft noch bis Mittag oder Nachmittag bleiben. Man hat der OP-Schwester zugeflüstert, ob sie bitte unter der und der Nummer den Mann anrufen kann, damit er die Kinder abholt. Das ist nicht lustig. Das reibt auf und kostet Substanz.
Jemand, der noch nie Nachtdienste gemacht hat, der noch nie um 3 in der Früh in den Schockraum gerufen wurde, kann die Belastung nicht beurteilen.
Ich weiß, dass ich nicht wie mein Vater irgendwann einen Straßennamen bekommen werde. Aber die Anerkennung kommt für mich anders. Meine Kinder finden es zum Beispiel super, dass ich Ärztin bin. Wenn sich ein anderes Kind verletzt, ist mein Sohn immer total ruhig und sagt, das passt schon, meine Mama ist da und die ist Ärztin. Das ist für mich viel cooler.
Welche Unterschiede gibt es zwischen den Medizinergenerationen?
Manche ältere Kollegen sind der Meinung, man kann nur ein guter Chirurg werden, wenn man 80 Stunden die Woche arbeitet. Sie fragen sich, warum wir so verweichlichen. Aber wenn die sagen, sie haben 3 Wochen im Krankenhaus verbracht, dann haben die nicht so wie wir durchgemacht und durchgearbeitet. Und wir sagen dann, dass wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Wir wollen trotzdem auf die Work-Life-Balance schauen.
Die Jungen kriegen einfach zu wenig Frequenz, zu wenige Eingriffe. Unser Geschäft ist ein mechanisches Geschäft, ein steriles Handwerk. Und man weiß, je mehr Frequenz jemand hat, desto besser operiert er. Zum einen ist unsere Welt sicherer geworden. Wir haben weniger Schwerstverletzte. Aber wir haben auch eine neue Generation, die zu Schichtende sofort heimgehen will. Wenn ich mich für etwas engagiere, werde ich es irgendwann gut können. Aber wenn mir das Talent fehlt und dann auch noch der Punch, mich reinzuarbeiten, und ich vielleicht nicht einmal ein sehr empathischer Mensch bin, also ein Patientenschwach, was tue ich dann hier?
Allgemeinmedizin ist sicher eine Berufung. Da musst du schon viel Handerl halten. Zahnärztin zu werden, wie meine Schwester, muss dir natürlich auch taugen. Für mich wäre das grauenhaft, aber sie lacht mich dafür aus, wenn sie mein Gehalt sieht. Wie ich hier begonnen habe, wurden die Patienten oft gefragt, zum Doktor oder zur Doktorin. Und viele haben dann gemeint, sicher nicht zu einer Ärztin. Das musst du schon aushalten.
Wir sind zu medizinischen Leistungen angehalten worden, zu denen wir gar nicht ausgebildet waren, haben Narkosen gemacht ohne Ausbildung. Das war so üblich. Jemand hat dir gezeigt, wie es geht, und du hast es gemacht. Das hat schon geprägt. Erst viel später habe ich verstanden, was für ein Risiko das war. Heute wissen die Studenten wahrscheinlich schon vor dem Studium sehr viel mehr über Risiken und Gefahren. Diese heroische Zeit der Medizin, in der man heroische Dinge gemacht hat, die ist vorbei. Gott sei Dank.
Die Jungen sind viel besser vorbereitet, als wir es waren. Das merkt man. Aber sie haben auch eine andere Herangehensweise, sind viel frecher, viel weniger demütig. Sie werden von vornherein auf Karriere erzogen. Letztens bin ich zum Beispiel Visite gegangen auf der Onkologie. Ganz hinten steht ein Student, der googelt rum auf seinem blöden Handy und versucht, mich vor allen zu blamieren. Aber so ein nachgegoogeltes Wissen hat ja nicht viel mit dem zu tun, was am Krankenbett passiert. Ich weiß schon, wovon ich rede.
Ich merke, dass der neuen Generation die Work-Life-Balance immer wichtiger wird. Ich war während meiner Ausbildung extrem viel im Spital, auch unbezahlt. Ansonsten hätte ich viele Operationen einfach nicht gemacht und nicht gesehen. Die, die jetzt nachkommen, sind schon bereit zu arbeiten, aber sie wollen in ihrer Freizeit nicht bleiben. Gerade in einem chirurgischen Fach hat man die Vorgabe, eine gewisse Anzahl an Fällen zu machen. Aber wenn man 8 Stunden am Tag da ist und in dieser Zeit kommt dieser Fall nicht rein, geht sich das einfach nicht aus. Viele wollen heute eher in Richtung Orthopädie, wo sie Eingriffe planen, eine Ordination nebenbei haben und zusätzlich Geld verdienen können.
Wir sind früher relativ schnell mit Verantwortung am Patienten gestanden. Wir mussten das selber machen, teilweise ohne Backup. Das ist heute anders. Heute sind die Patienten in dieser Hinsicht vielleicht besser vor Fehlern abgeschirmt.
Ich glaube, es ist gut, dass viele am Anfang nicht wissen, dass es viel härter ist, als man glaubt. Dass man in der Ordination wirklich viel arbeiten muss, damit man was verdient. Dass man von den Patienten nicht immer Wertschätzung erfährt, auch wenn man sich total auspowert. Es ist gut, langsam in die Realität reinzusickern und das nicht gleich vor den Latz geknallt zu bekommen.
Mein Papa ist 80 und auch Allgemeinmediziner. Am Freitag vor seinem Schlaganfall hat er noch zu 100% gearbeitet. Die gehen nicht in Pension. Die fallen um.
Gibt es in Österreich eine Zweiklassenmedizin?
Ja, und das ist auch jedem klar. Ich finde es nicht verwerflich, dass jemand mit Sonderklasse bei gleicher Dringlichkeit vorgezogen wird. Ich bin selbst nicht Sonderklasse versichert, aber ein Großteil des Gesundheitssystems baut darauf auf. Wieso sollte einer, der ein System einzahlt, nicht den Vorteil genießen, früher dran zu kommen?
Nein, als primäre Antwort, und ja, wenn du konkret zu einem bestimmten Arzt willst. Dann ist der Weg schon über eine Wahlarztpraxis.
Es gibt eine 4-Klassen-Medizin. Du bist wer, du kennst wen, Sonderklasse und normale Klasse. Das hat für mich aber nichts mit der Qualität der medizinischen Betreuung zu tun. Wir behandeln alle gleich. Die Frage ist nur, habe ich Hotelkomfort, ein Einzelzimmer, visitiert mich vielleicht der Chef, der fachlich sehr gut sein kann, oder auch nicht?
Ja, sicher, total. Die Zweiklassenmedizin fängt mit den unterschiedlichen Versicherungssystemen an. Das beginnt zum Beispiel bei der Refundierung und das geht beim Arztangebot weiter. Viele Ärzte legen die österreichische Gesundheitskasse zurück, weil sie die Ärzte schlechter zahlt. Und da sind dann die unbeliebteren Patienten versichert. Wenn mehr Ärzte diese Kassen zurücklegen, haben die Patienten, die dort versichert sind, wiederum weniger versorgende Ärzte zur Auswahl.
Ich glaube, dass man einen großen Fehler macht, immer von der Zweiklassenmedizin zu sprechen. Die medizinische Leistung ist bei normaler und Sonderklasse absolut vergleichbar. Was du dir mit Sicherheit kaufen kannst, ist Zeit, eine frühere Versorgung. Ob das immer gut ist, sei dahingestellt.
5-mal mehr Computertomographie-Untersuchungen bringen dir keinen Vorteil. Es hat sogar Nachteile, weil mehr Leute mitreden. Manchmal werden Patienten so an bestimmten Mechanismen und Besprechungen vorbeigeschleust, weil der Chef von der Abteilung meint, er hat es nicht notwendig, dass irgendein Gremium ihm sagt, was er zu tun hat. Und dann läuft die Behandlung schon schief.
Wir müssen auch mal den Mut haben, zuzugeben, dass eine Zusatzversicherung einen Unterschied macht. In einer normalen Ordination muss ich in einer Stunde ungefähr 30 Leute durchschleusen, damit sich das finanziell ausgeht. In der Zeit weiß ich nicht mal, wie der Patient heißt, geschweige denn, was ihm fehlt. Im Prinzip spricht also alles gegen eine Kassenstelle. Aber wenn man will, dass die Leute einen niederschwelligen Zugang zu medizinischer Versorgung haben, muss ich die Kasse nehmen. Ich kann einer bäuerlichen Mindestrentnerin mit 300 Euro keine Rechnung schreiben.
Also wenn, dann gibt es eine Vielklassenmedizin bei uns und sie ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Jeder will das bessere Auto, manche wollen den besseren Doktor. Die Frage ist der, der sich keinen leistet, schlechter dran? Und das kann ich in der Regel mit Nein beantworten. Wenn ich mit einem Kassenarzt nicht zufrieden bin, kann ich zu einem anderen gehen.
Erleben Sie bei Ihrer Arbeit Sexismus?
Wenn du als Frau charakterlich stark bist und deine Ellbogen so einsetzt wie die männlichen Kollegen, wirst du zwar chirurgisch und ausbildungstechnisch keinen Nachteil haben, aber einen blöden Ruf. Spätestens ab dem Zeitpunkt, wo die anderen wissen, dass du schwanger bist, wirst du zum Alien und fängst an, auszusteigen. Es war für mich total wichtig, dass ich das erst als Fachärztin mache.
Die Unfallchirurgie war ja immer ein reiner Boys Club. Und man kann das drehen und wenden, wie man will. Aber wenn ich mich heute mit einem männlichen Assistenzarzt für eine Projektbesprechung in einem Café treffe, ist das völlig normal. Wenn ich mit einer Assistenzärztin da drinnen sitze, haben viele einfach eine andere Assoziation. Egal, ob es das gleiche Gespräch ist. Das heißt, ich wäre mit einer Assistenzärztin heute viel vorsichtiger, was die Außenwahrnehmung angeht. Wenn man heute von einem Mentorship spricht, kriegen Frauen eine immer bessere Unterstützung. Aber dieser letzte Push, um sie in verdiente Positionen zu hieven, läuft sicher noch schlechter.
Ich werde immer für die Krankenschwester gehalten. Ich stelle mich mittlerweile immer als Doktor vor, auch wenn ich von Titel eigentlich gar nichts halte. Das ist lächerlich. Frauen können seit über 100 Jahren in Österreich Medizin studieren. Also sollten die Leute daran gewöhnt sein.
Klar gibt es in der Klinik Sexismus, sexistische Witze, anzügliche Geschichten. Wenn man 24 Stunden aufeinander biegt, kann es schon manchmal unangenehm werden. Als ich in der Ausbildung war, gab es einen Chirurgen kurz vor der Pension, der dafür bekannt war, einem im Nachtdienst anzüglich zu nahe zu kommen. Dem hat man einfach versucht, aus dem Weg zu gehen.
Es war am Anfang in der Ausbildung schon oft so, dass ältere Leute zu mir gesagt haben, das ist ja nett, dass sie mit mir geredet haben, aber wann kommt denn jetzt der Doktor? Sonst war es vielleicht 2-3 Mal so, dass ein türkischer Macho gemeint hat, er lässt sich von einer Frau nichts sagen. Das ist schon ein kulturelles Problem, aber nicht mein Problem. Ich sage dann, er kann ja gehen, wenn er will, und gebe es sicher nicht nach, indem ich einen Mann hole.
Ich stand einmal mit meinem neuen Chef am OP-Tisch und dort werden immer derbe, pseudolustige, schmutzige Gespräche geführt. Das war 2008, als es gerade populär war, über Schamhaar zu sprechen. Und mein Chef hat vor allen gesagt, und Frau Doktor, wie tragen Sie es denn? Wo du dir schon denkst, das ist jetzt nicht dein Ernst. Dann hat er noch gemeint, das werde ich dieses Semester schon noch rausfinden.
Was läuft falsch in der medizinischen Praxis?
Das Arbeitspensum ist zu hoch. Gynäkologie und Geburtshilfe ist natürlich ein Fach, das keine Rücksicht auf Nacht-Tag-Rhythmen nimmt. Kinder kommen immer auf die Welt. Irgendwann hat man aber so viele Nachtdienste gemacht, dass man glaubt, man speibt sich aus Erschöpfung an. Da stimmt dann irgendetwas nicht. Viele sind so am Limit, dass sie nicht mehr wissen, ob sie richtig entscheiden. Oder aus Angst, falsch zu entscheiden, vorschnell entscheiden, vielleicht einen Kaiserschnitt machen, auch wenn es nicht nötig wäre.
Es hat sich vieles geändert. Einerseits durch die Digitalisierung, andererseits auch, weil Patienten um jede Uhrzeit mit Problemchen kommen. Ich persönlich mag es, mich um Kleinigkeiten zu kümmern, um Husten, Schnupfen, Harnwegsinfekte, Dinge, die man leicht behandeln kann. Aber diese Kleinigkeiten haben im Krankenhaus nichts verloren, schon gar nicht am Samstag oder Sonntag. Da fehlt den Leuten oft das Gespür für den eigenen Körper. Es kommen vermehrt junge Leute mit der Rettung, weil sie einmal erbrochen oder Regelschmerzen haben. Man gibt die Verantwortung ans Krankenhaus ab.
Ich denke ja, dass weniger oft mehr wäre. Man soll sich grundsätzlich weniger Operationen unterziehen, vor allem wenn die nicht unbedingt notwendig sind, weil man mit jeder Operation auch andere Sachen lostreten könnte.
Das Wort Patient kommt vom italienischen Paziente, der Geduldige. Wir haben uns in eine Notfallkultur reingeritten, in der alles ganz schnell gehen muss. Wir sagen heute, jede Sekunde zählt. Aber in der Praxis funktioniert das oft nicht. Natürlich hast du immer wieder Patienten, bei denen du dir im Nachhinein denkst, hätte ich ihm das gegeben, wäre es wahrscheinlich gegangen. Aber jeder von uns gewinnt an Erfahrung. Überspitzt gesagt, produziert jeder junge Arzt seinen kleinen Friedhof.
Wir müssen Impfungen teilweise in 5 Minuten machen. Innerhalb von einer Viertelstunde sollte jeder draußen sein. Viele Stellen in Wien sind unbesetzt und es wird auch nicht besser. In den nächsten Jahren kommt zusätzlich eine große Pensionswelle auf uns zu. Ich gebe zu, es wird schon viel probiert, um Anreize für Kassenärzte zu schaffen. Zum Beispiel, man bekommt als Kinderarzt im Moment 40.000 Euro als Starthilfe, wenn man eine Ordination eröffnet. Kollegen haben jetzt zum Beispiel zu dritt eine Praxis aufgemacht. Das ist aus meiner Sicht sicher ein Zukunftsmodell. Was auch eine Rolle spielt, sind die Krankenkassen. Du bist ihnen ständig Rechenschaft schuldig. Sie streichen Leistungen, alles ist gedeckelt. Ich darf pro Quartal nur bei einem Viertel der Patienten eine ausführlichere ärztliche Beratung machen.
Am meisten Geld könnte man bei den Rettungstransporten einsparen. Heutzutage fährt jeder zu jeder Zeit wegen jedem Scheißdreck mit der Rettung ins Spital. Ich habe das jetzt 7 Jahre lang beobachtet und es ist einfach so. Ab 11 Uhr am Abend sind von 20 Patienten 19 entweder beim AMS gemeldet, beziehen Notstandshilfe oder sind Asylwerber. Sie kommen und sagen, sie haben sich am Vormittag die kleine Zehe angestoßen und fahren um 2 Uhr in der Früh mit der Rettung ins Spital. Das ist für mich eine bodenlose Frechheit.
Was bei uns an Energie und Motivation durch diesen bürokratischen Überbau verloren geht, ist eine totale Katastrophe. Du hast 3 Ebenen. Eine organisatorische Ebene, da spielen politische Entwicklungen und so weiter eine Rolle, eine finanzielle und die der Patienten. Motivation bekommen wir auf der Patientenebene. Die finanzielle Ebene ist im günstigsten Fall wenig demotivierend und die organisatorische Ebene in Österreich ist ein totaler Wahnsinn.
Der Schwachsinn unseres Systems ist, dass die Patienten für nichts Verantwortung übertragen bekommen. Das ist eine politische Entscheidung. Jemand ruft wegen Bauchschmerzen die Rettung und wird auf Staatskosten ins Krankenhaus transportiert, ohne jemals einen niedergelassenen Hausarzt gesehen zu haben. Wenn er einen Selbstbehalt dafür zahlen müsste, würde er zuerst zum Hausarzt gehen. Und der findet dann vielleicht heraus, dass der Grund nicht eine Darmentzündung ist, sondern Ärger mit dem Ehemann.
Als Landarzt kann es dir schon passieren, dass am Freitagabend um 18 Uhr plötzlich ein adipöser deutscher Gast reinspaziert und sagt, er kann seit 8 in der Früh nicht mehr bieseln. Da muss ich ihm einen Katheter legen. Da braucht es überhaupt keine großartige medizinische Ausbildung, aber viele würden das gar nicht machen und die Leute ins Spital schicken.
Wie gehen Sie mit dem Tod um?
Der Tod erwischt einen nur ganz selten kalt. Ich glaube, dass es ganz wenige Leute gibt, die sterben und das ganz akut schmerzhaft erleben. In der Sekunde, wo das passiert, hast du keinen Schmerz und gehst schön rüber. Für mich gehört der Tod zum Leben dazu. Das ist für mich überhaupt kein Problem, weil ohne Tod gibt es kein Leben. Ich verstehe zum Beispiel nicht, wieso man Kindern nicht den toten Opa zeigen oder sie nicht auf ein Begräbnis mitnehmen sollte.
Ich habe bei Frühgeborenen Sterbehilfe geleistet, die so früh auf die Welt gekommen sind, dass man ihnen sozusagen beim Sterben zuschaut. Ich habe ihnen Schmerzmittel gespritzt, damit sie nicht so elend langsam ersticken. Da gibt es verschwommene Grenzen und Dunkelziffern, weil ich Schmerzmittel so hoch dosieren kann, dass der Atemstillstand eintritt. Aber es ist ein hakliges Thema. Ab wann ist es Sterbehilfe und wie lange ist es Schmerztherapie? Es ist jedenfalls leider nicht wahr, dass alle Patienten schön sterben, sondern es gibt auch Patienten, die elend, elend, elend sterben. Mit Schmerzen, mit Metastasen in der Haut, die dort mehr oder weniger zerfallen und das ganze Zimmer so stinkt, dass keiner mehr reingehen kann, weil es einfach einen akuten Brechreiz hervorruft. Es sterben wahnsinnig viele irgendwo in einem Zimmer, hinter einem Paravent, alleine. Wir reden viel zu wenig darüber.
Worüber man in Österreich sehr wenig nachdenkt, ist, dass man das Recht hat zu sterben. Wir haben sehr viele Schädel-Hirn-Traumen bei sehr alten Menschen, die zum Teil einfach am Ende des Weges sind. Anstatt dass ich den einfach heimschicke, wird ein CT durchgeführt. Dann beobachtet man ihn 3-4 Tage und er bekommt vielleicht noch einen Harnwegsinfekt, weil ein Krankenhaus auch eine gefährliche Umgebung ist. Wer würde seinem Papa mit 85 den Kopf aufmachen lassen? Die haben so eine schlechte Prognose. Aber wir sind nicht in der Lage, ein anderes Prozedere für diese Menschen zu finden. Dabei ist die Intention von Unfallchirurgie im hohen Alter ja eigentlich, eine qualitativ hochwertige Restlebenszeit herzustellen oder eine schmerzfreie Pflege zu ermöglichen.
Entscheidungen am Lebensende sind ein schwieriges Thema. Wann ist das Leben zu Ende? Muss ich bettlägerige Menschen, die Schmerzen haben und nichts mehr mitbekommen, noch am Leben erhalten? Ich darf das als Turnusärztin gar nicht entscheiden. Da bin ich auch sehr froh, gerade wenn fordernde Angehörige dabei sind. Andererseits gibt es dadurch weniger Kapazitäten für Leute, denen man wirklich helfen könnte. Ich finde das moralisch genauso wenig in Ordnung, wie wenn ein Krankenhaus sagt, wir führen keine Abtreibungen durch.
Anfang der 80er war es üblich, dem Patienten nicht zu sagen, dass er Krebs hat. Man hat gesagt, naja, Sie sind schwer krank, ich operiere oder behandle Sie jetzt und dann wird es schon irgendwie werden. Später haben wir begonnen, mit den Patienten auch über die Angst vor dem Sterben zu sprechen. Und das ist eines der zentralen Dinge, die man als Allgemeinmediziner tun muss. Den Menschen als Ganzes anzusehen, nicht nur den kranken Teil. Wenn ich mit dem Patienten nicht über den Tod rede, dann rede ich auch mit mir selbst nicht darüber. Und das ist einer der Hintergründe, warum sich das so lange gehalten hat.
Auch Schwangerschaftsabbrüche sind wichtig und ich würde niemals sagen, dass ich das nicht tue. Aber wenn eine Frau kommt und den 7. Schwangerschaftsabbruch macht und das als Verhütungsmethode sieht, denke ich mir schon, bitte, muss das sein? Das ist immerhin trotzdem ein Leben. Wir Gynäkologen sollten uns nicht als eine moralische Instanz sehen. Es gibt niemanden, der gern einen Embryo abtötet. Aber es ist manchmal medizinisch nötig, das zu tun. Gegen das kann man sich nicht verwehren, sonst darf man nicht in dem Bereich arbeiten.
Ich glaube, als Arzt darf man den Tod nicht als Gegner sehen. Man muss sich bewusst sein, dass jedes Leben einen natürlichen Beginn und auch eine natürliche Grenze hat. Ich habe dadurch für mich selbst schon auch gelernt, dass man das Leben auch ein bisschen nützen und füllen soll.
Es lasen Katharina Kropshofer, Julia Wittuch, Franziska Tschinderle, Patricia Käfer, Johanna Ecker, Emilia Garbsch, Laura Anninger, Tobias Gassner-Speckmoser, Timo Schober, Anatol Wittuch und ich. Das, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, war sie, die besondere Juni-Episode unseres Podcasts Datum Kosmos. Sollte die Geschichte Sie interessiert haben, sollten Sie sie nachlesen wollen, so können Sie das im aktuellen Datum. Das wiederum können Sie im Handel kaufen oder auf www.datum.at bestellen. Mir bleibt, mich zu bedanken, zum einen bei den Ärztinnen und Ärzten, die sich die Zeit genommen haben und uns in sehr weitgehender Offenheit erzählt haben aus ihrer Alltagspraxis und den Autorinnen und den Autoren von Datum, die die Geschichte für den Kosmos gelesen haben. Ebenso bedanke ich mich bei Peter Kollreider von der Audioboutique Hörwinkel und bei Ihnen für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis zur nächsten Folge.
Wir lesen, wir hören einander auf der anderen Seite der Zeit.